Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Heute mit mir, Columba Krieg. Schön, dass Sie zuhören. Extreme und systemkritische Kräfte feiern bei Wahlen in Europa und in den USA einen Erfolg nach dem anderen. Wenn man vorausschaut auf die Bundestagswahl im Februar, da liegt die AfD aktuell bei rund 20% der Stimmen. Wie lässt sich das erklären? Moritz Schularik ist Ökonom und Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Er hat dazu geforscht, welchen Einfluss Inflation hat auf den Erfolg extremer Parteien. Sie sagen, auf Inflation folgt ein Anstieg der Stimmenanteile von extremen Parteien. Wie sind Sie zu dem Schluss gekommen?
Die Frage, inwiefern sozusagen in höhere Preise wenn man mehr zahlen muss für die Dinge des täglichen Bedarfs, aber natürlich auch für Mieten, inwiefern das zu Unzufriedenheit und dann auch zu, nicht nur dazu führt, dass die Regierung, die gerade am Ruder ist, bestraft wird, sondern auch sich die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler von dem, sagen wir mal, politischen System ganz verabschieden und für extreme Parteien stimmen, die andere Vorschläge machen, wie ins Land regiert werden sollte, welche Probleme es gibt. Das finden wir in der Tat in den Daten. Also da war auch Trumps Sieg bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl keine Ausnahme. Wir sehen es ja auch ansonsten in vielen anderen Wahlen. Im Prinzip in den letzten 2 Jahren wurden überall Regierungen abgestraft, auch für die hohe Inflation.
Und sind diese Effekte intensiver für Menschen, die ohnehin schon weniger haben?
Die Verteilung natürlich ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen in der Tat, dass die Stimmanteile für extremistische Parteien, sowohl am rechten, aber auch am linken Ende des Spektrums, in der Regel ich sag mal jetzt nicht ganz oben bei den höchsten Einkommen sind, sondern eher in der unteren Hälfte, aber auch oft, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, die etwa auch aus der deutschen Geschichte kennen, wenn man sich die Analysen anguckt, wer hat für die Nazis, für die NSDAP gestimmt, dann sind es oft die, ich sag mal, die untere Mittelschicht, die sich abstiegsbedroht fühlt. Das ist jetzt nicht die Ärmsten der Armen, sondern dort, wo Zukunftsängste und mangelndes oder abnehmendes Vertrauen in das System und in Zukunft eine große Rolle spielen.
Also es geht jetzt nicht nur um konkrete ökonomische Effekte, die Familien beispielsweise fühlen, sondern auch um ein allgemeines Klima der Unsicherheit.
Ganz richtig. Wenn wir uns die Forschung auch angucken zu dem Aufstieg der populistischen Parteien und der Erfolge in den letzten 10, 15 Jahren, dann spielt die Erschütterung von Vertrauen in die politische Ordnung, in das politische System eine ganz zentrale Rolle. Also wir sehen starke Ausschläge für Populisten immer nach Finanzkrisen zum Beispiel. Also wenn wirklich das Finanzsystem und das Wirtschaftssystem am Boden liegt und auch die Politik natürlich in Erklärungsnot ist. Also da ist eine Erklärungsnot, da wird Systemvertrauen massiv verloren und dann gibt es halt immer wieder politische, ich sag mal, Unternehmerinnen und Unternehmer, die in diese Lücke springen und sagen, ja, es gibt ein viel besseres System und die Demokratie ist sowieso schlecht. Wir sehen es aber auch nach Inflationsschüben, so wie wir es jetzt in den letzten 2,5 Jahren hatten, insbesondere wenn die halt unerwartet sind und wenn sie einhergehen, wie es auch in Deutschland der Fall war, mit Einbußen an Kaufkraft.
Und ist das dann eher eine Form des Protests quasi oder wird dann auch den extremeren Parteien zugeschrieben, diese Probleme lösen zu können?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, aus unserer Forschung ist es eine Kombination aus einem Abstrafen der gegenwärtigen Regierung. Das erklärt aber nicht, warum, ich sag mal jetzt im aktuellen Kontext, halt wird die Ampel abgestraft für die Inflation und dann wählt man halt die Union oder sonst wen, sondern warum man darüber hinaus auch dieses Abdriften ins Extreme sieht. Ich glaube, da ist die Analyse einfach dann komplexer. Und es ist nicht nur ein Faktor, aber sozusagen enttäuschte Erwartungen, was den Lebensstandard angeht, sind einfach ein fruchtbarer Boden dann für Rhetorik, die sehr viel mehr in Frage stellt und dann natürlich sagt, naja, also die Inflation ist das eine, aber ach, die Einwanderung und die nehmen euch dann auch noch etwas weg vom Lebensstandard. Da hat man dann sozusagen einen fruchtbaren Boden für radikale Rhetorik.
Weil wenn man sich dann die Wahlprogramme anschaut oder auch die Politik solcher extremen Parteien, dann ist es ja nicht so, dass die ökonomischen Schwierigkeiten dann gut lösen in vielen Fällen.
ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, was wir aus der Forschung auch wissen, auch wenn das natürlich die Populisten von links und rechts überhaupt nicht gerne hören und auch Herr Trump nicht gerne hört. Wir sehen oft, wenn Populisten an die Macht kommen, dass es so eine Art Flitterwochen gibt. Mit den Börsen, Flitterwochen, auch oft mit den Unternehmenseliten. Also das, was wir jetzt mit Musk und Co. in den USA sehen, ist alles andere als der Ausnahmefall oder ist eher die Regel. Was wir dann auch sehen, ist, dass nach 2 Jahren diese kurzfristigen Höhenflüge sich in der Regel umdrehen. Und wenn man dann mittel- und längerfristig guckt, Populisten deutliche negative Effekte auf Wirtschaftswachstum und auf Lebensstandard haben. So die Hausnummer, die aus der Forschung kommt, ist, dass nach 10 Jahren populistischer Regierung der Lebensstandard 10% niedriger ist, als er sonst gewesen wäre.
Das heißt, man könnte abwarten, wenn eine populistische Partei an der Macht ist und dann versaut die Wirtschaft und wird dann abgewählt?
Wenn dann die Wahlen und die Presse und die Institutionen noch so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Ja, aber also wir sehen
ja,
sozusagen.
Das ist der Knackpunkt.
Das ist genau der Knackpunkt. Natürlich gäbe es immer die Chance, die auch wieder abzuwählen.
Wenn man sich jetzt die AfD anschaut, bei Umfragen nach den Landtagswahlen und auch der Europawahl auch und AfD-WählerInnen fragt, was so ihre Hauptthemen sind, dann sind auf den ersten 2 Plätzen die Kriminalitätsbekämpfung und die Einwanderungspolitik. Und soziale Sicherheit und Wirtschaft, die kommen erst auf Platz 3 oder später. Müsste das dann nicht heißen eigentlich, dass man mehr auf Kriminalität und Einwanderung schauen sollte als auf die Wirtschaft?
Es gibt 2 Typen von Populisten in der modernen Geschichte. Der eine Typus ist ein Linkspopulismus, den kennen wir etwa aus Venezuela, aus anderen Ländern. Der ist nicht im Übrigen nicht unbedingt demokratischer oder in irgendeiner Weise progressiver. Also es ist einer, der sehr stark auf staatliche Umverteilung setzt und oft in Wirtschaftskrisen endet. Und es gibt einen Rechtspopulismus, der in der Regel auf nationale Abgrenzung, auf Protektionismus und auch auf, ich sag mal, xenophobe, also ausländerfeindlich nationalistische Töne setzt. Und in der wirtschaftlichen Performance nehmen die sich gar nicht so viel. Wir haben etwa mit der populistischen Forderung Brexit in Großbritannien gesehen, wie sehr das der Wirtschaft schadet, wenn man diesen Sirenengesängen von Protektionismus und Abgrenzung und Abschottung und Autarkie verfällt. Also da ist sicherlich ein Risiko, auch gerade für die wirklich sehr offene, exportorientierte, global vernetzte deutsche Wirtschaft, wäre ein solches Programm ein enormes Risiko vor dem Hintergrund, dass es ja eh schon nicht so gut läuft.
Das heißt, wenn man jetzt vor allem eine Politik macht, die gegen Einwanderung ist, die vor allem auf Kriminalität abstellt, dann würde das nicht unbedingt zu einer Verbesserung der Zufriedenheit führen, weil die Wirtschaft im Zweifelsfall darunter leidet.
Da würde ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung und kann ich als Volkswirt natürlich noch das eine oder andere auch aus der Forschung mitnehmen, aber ich denke, es ist nichts, aber auch gar nichts dagegen einzuwenden, öffentliche Sicherheit und Ordnung sondern im Gegenteil, das ist Kernaufgabe des Staates. Und wenn das Gefühl bei großen Teilen der Bürgerinnen und Bürger da ist, dass nicht mehr vollumfänglich gewährleistet ist, dann ist es meines Erachtens auch die Staatsaufgabe, da etwas zu tun. Und wenn es das Gefühl von Unsicherheit oder Unbehagen gibt, nachts um 2 im Regionalzug, dann ist die Regierung, ist der Staat gefordert, dafür für das entsprechende Gefühl von Sicherheit auch zu sorgen. Ich denke, das ist kein Punkt, über den, wo man jetzt sagen muss, das ist gefährlich für die Wirtschaft. Die Frage von Migration und Zuwanderung ist eine ganz wichtige für die Zukunft unserer Volkswirtschaft. Und man muss zwischen 2 Dingen unterscheiden. Es gibt eine Debatte in Deutschland über eine Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt, die in unserem eigenen ökonomischen Interesse ist, die uns nützt. Wenn wir die nicht haben, werden wir ärmer sein in der Zukunft, als wir es sind. Wir brauchen unbedingt eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften in bestimmte Bereiche unserer Volkswirtschaft, damit wir weiterhin den Lebensstandard halten können, den wir haben. Und dazu brauchen wir eine hoffentlich ideologiefreie, offene Diskussion, wie wir das am besten machen. Denn die besten Leute können sich aussuchen, wo sie hingehen. Und ob die in die USA gehen, nach Kanada, nach Großbritannien oder zu uns kommen oder nach Dänemark gehen, da müssen wir sehr wettbewerbsfähig sein. Und da müssen wir auch wirklich kluge und bürokratiefreie Konzepte haben. Alles Dinge, in denen Deutschland nicht so besonders Wettbewerbsvorteile hat. Es gibt eine zweite Debatte um Migration, und da geht es um humanitäre Zuwanderung aus. Da geht es um Asyl, da geht es um Fragen von Kriegsflüchtlingen. Und die müssen wir davon trennen. Und die ist auch volkswirtschaftlich davon zu trennen. Das ist eine politische Frage, wie weit wir da gehen wollen, vielleicht historisch auch eine gewisse Verantwortung haben. Sicherlich, wenn wir im Hinblick auf die Ukraine denken, auch in unserem eigenen Interesse eine sicherheitspolitische Verantwortung haben, dort unterstützend zu sein. Aber diese beiden Formen von Migration muss man unbedingt voneinander trennen. Die zweite ist eine humanitäre, die hat keine große ökonomische Dimension. Die erste brauchen wir unbedingt, wenn wir nicht in Zukunft ärmer sein wollen.
Genau auf diese Wirtschaftslage würde ich jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen. Ich mache mal eine Bestandsaufnahme und Sie sagen mir, ob ich was vergessen habe.
Gerne.
Und zwar ist die Inflationsrate im Moment nicht mehr so hoch, aber sie ist weiter ein Problem. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet, dass die Preise 2025 wieder stark steigen werden, besonders bei Dienstleistungen und Lebensmitteln. Die Wirtschaftsleistung ist 2024, das zweite Jahr in Folge, geschrumpft. Autokonzerne, allen voran VW, haben Sparmaßnahmen angekündigt. Es stehen Kündigungen und Werksschließungen bevor. Und zu guter Letzt, in den USA kündigt Donald Trump Strafzölle an. Nach einer Untersuchung könnte das in Deutschland 300.000 Arbeitsplätze kosten. Sind wir schon in einer Wirtschaftskrise?
Also zuerst zu der Diagnose, die Sie gesagt haben. Ich glaube, Inflation, damit haben Sie angefangen, da haben die Kollegen vom IFO bestimmt auch gute Arbeit geleistet. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt unser Hauptproblem ist. Unsere Prognosen, auch die Prognosen der anderen Institute, gehen davon aus, dass die Inflation wieder in Richtung Zielmarke 2% sich bewegt. Ich glaube, das ist eher das Problem von gestern, auch wenn die Dienstleistungen ein bisschen schneller noch zurückgehen könnten. Aber
die Lebenshaltungskosten sind ja schon auch immer noch sehr hoch.
Genau, das muss man unterscheiden, und das muss man, glaube ich, auch Ihren Hörerinnen und Hörern nochmal sagen. Dass die Preise nicht mehr schnell steigen, heißt nicht, dass sie fallen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass insgesamt der Korb an Gütern, also an Sachen, die wir so kaufen in einer Woche, dass der nicht mehr in einem Jahr nicht mehr deutlich teurer ist als heute, aber er wird auch nicht billiger sein als heute. Also das, was da passiert ist an Preissteigerung, ist jetzt erstmal da. Und das wird natürlich, das müssen wir wird jetzt auch über die Lohnentwicklung und über Lohnsteigerung in gewisser Weise aufgefangen. Da wird ein gewisser Ausgleich stattfinden. Aber die anderen Punkte, die Sie ansprechen, sind natürlich richtig. Die deutsche Wirtschaft läuft nicht rund. Wir sind seit inzwischen 6 Jahren überhaupt nicht gewachsen. Letztes Jahr nochmal leicht negativ. Dieses Jahr wird es auch nochmal wahrscheinlich eher eine Nullrunde geben. Und das ist inzwischen wirklich eine strukturelle Wachstumsschwäche, die durch die weltwirtschaftlichen Entwicklungen, durch Trump, durch die Zollpolitik, aber auch durch die sehr aggressive Außenhandelspolitik Chinas nur noch schwieriger wird. Das heißt, da müssen wir uns wirklich auf die Hinterbeine stellen und die Ärmel hochkrempeln und mutige Reformen nach vorne machen.
Wenn da jetzt nichts passiert, wäre ja eigentlich auch zu erwarten, dass dann die AfD wiederum hierzulande stärker wird.
Ja, also erstmal wird ja was passieren, und ich denke auch, wir haben jetzt nach dem Scheitern der Ampel mit der vorgezogenen Bundestagswahl schon nochmal die Möglichkeit eines demokratischen Neustarts im Sinne von jetzt eine neue Regierung, hoffentlich mit einem starken Mandat, wie auch immer es aussieht und welche Koalition das auch immer wird, die dann mutige Reformen, die in die Zukunft reichen, machen. Meine größte Sorge, wenn ich auf dieses Land gucke und auch auf diesen Wahlkampf gucke, ist, dass gefühlt jedes zweite Wort entweder erhalten oder bewahren ist. Wir gucken die ganze Zeit auf das, was mal war. Wir gucken die ganze Zeit nach hinten, obwohl wir eigentlich in die Zukunft laufen. Wir laufen, ich sag mal bildlich gesprochen, rückwärts in die Zukunft. Es ist mir total klar, dass die Unsicherheit da draußen groß ist. Es ist allen klar wahrscheinlich, dass die Autoindustrie in 10 Jahren nicht mehr im gleichen Maße, wie wir es alle gewohnt sind, irgendwie Rückgrat des Wohlstands sein wird.
Sie haben sich auch mit Blick auf die Autoindustrie gegen Rettungsmaßnahmen ausgesprochen.
Genau, halte ich auch für richtig. Wir werden da sicherlich einem Strukturwandel sollten wir dort nicht im Wege stehen. Wir haben ja, und das ist auf der anderen Seite der Vorteil, in dem wir sind immer noch in einer Situation, in der wir Fachkräftemangel haben. In der eine ausgebildete Ingenieurin keine Probleme hat, einen anderen Job zu finden. Wenn wir in einer solchen Situation mit einem solchen Arbeitsmarkt den Strukturwandel nicht zulassen. Und es gibt ja im Übrigen Sektoren, auch im industriellen Bereich, von denen wir wissen, dass sie in der Zukunft stark wachsen müssen. Ich spreche den Bereich etwa auch von Verteidigung an. Wenn wir in einer solchen Situation an alten Strukturen festhalten und immer versuchen, alles zu zementieren und zu betonieren, was mal war, dann kommen wir nicht von der Stelle. Wir müssen, auch wenn es, ich weiß, man muss da mutig sein, und Deutschen sind nah, ich sage das nicht nah am Wasser gebaut, aber nah sozusagen an den Ängsten gebaut, auch wenn keiner genau sagen kann, was ist das Modell in 10 Jahren, welche Sektoren werden so stark wachsen, das ist es letztlich, was uns als Marktwirtschaften ausmacht, warum wir für Wohlstand und Reichtum schaffen, ist, dass wir uns permanent verändern. Und wir brauchen da mehr Veränderungsbereitschaft und auch den Willen zu sagen, das wird wahrscheinlich die Massenproduktion von billigen Kleinwagen wird in Deutschland wahrscheinlich keine Zukunft haben. Dem sollten wir nicht im Weg stehen und jetzt mit knappen Steuergeldern versuchen, Wirtschaftsstrukturen von vor 20 Jahren zu konservieren.
Sie sprechen knappe Steuergelder an. Wenn wir diese ganzen Innovationen machen wollen, Investitionen in die Wirtschaft, das heißt dann auch die Schuldenbremse lockern.
Also es gibt einen Punkt, in dem ich felsenfester Befürworter einer Lockerung der Schuldenbremse bin, weil ich ansonsten man sozusagen das Mittel zum Zweck macht und das sind die Verteidigungsausgaben. Also der Zweck, ich sag's mal so, der Zweck der Schuldenbremse ist, dass Deutschland und wir als Bürgerinnen und Bürger in Freiheit und Wohlstand und Frieden in Europa leben können. Wenn das bedroht ist, dann muss man natürlich auch bereit sein zu sagen, die Schuldenbremse ist kein Selbstzweck und wir müssen dann bereit sein, darüber nachzudenken. Das heißt allerdings nicht, dass wir jetzt für alles sonstige Tür und Tor öffnen. Wir werden auch nicht bis in alle Ewigkeit zusätzliche Investitionen in unsere Sicherheit und Verteidigung über Kredite finanzieren können. Das wird den Druck auf die notwendigen Reformen unseres Sozialsystems, Stichwort Rente, Stichwort, aber natürlich auch, was wir gerade ja auch viel diskutieren, Krankenversicherung etc., weiter verstärken. Und das, was wir sowieso machen müssen, müssen wir jetzt in den nächsten 10 Jahren wirklich angehen und können nicht weiter Kopf in den Sand Politik machen, was ja bis vor kurzem auch noch mit dem Rentenpaket der alten Bundesregierung sozusagen die Idee war.
Das heißt, man könnte auch mit Schulden die sozialen Herausforderungen, die es gibt durch die Veränderungen, dieses Geld nutzen, um das aufzuhalten?
Also ich denke, wir stecken in der Tat in der notwendigen für Frieden und Sicherung des Friedens in Europa, in der notwendigen Erhöhung unserer Verteidigungsfähigkeit, stecken auch ökonomische Chancen. Da muss man erstmal mal eine große Pause machen und dreimal Luft holen, denn natürlich rüsten wir jetzt nicht auf, weil unsere Wirtschaft lahmt. Natürlich würden wir in einer idealen Welt das Geld was wir auch machen müssen, in Munition und Flugzeuge und Panzer stecken, sondern lieber in Bildung und frühkindliche Erziehung und all das, was in 30 Jahren unseren Wohlstand ausmachen wird. Aber eben auch nicht unbedingt ins Rentensystem und für die jetzt sozusagen Transferempfänger sind. Aber wir wissen aus der Wirtschaftsgeschichte sehr gut, dass gerade ein Anstieg von Verteidigungsausgaben auch positive Rückwirkungen hat auf Wachstum. Ungefähr würde die Forschung sagen, wenn wir 1% des Bruttoinlandsprodukts zusätzlich in die Verteidigung stecken, wird unser Bruttoinlandsprodukt auch um etwa 1% wachsen.
Gehen Sie davon aus, dass wenn diese Investitionen passieren, dass sie dann automatisch quasi allen Teilen der Bevölkerung zugutekommen?
Also ich kann Ihnen eins sagen, wir werden von diesen zusätzlichen Verteidigungsausgaben dann nichts haben, wenn wir nur im amerikanischen Waffensupermarkt einkaufen gehen. Das heißt, ganz zentral für die positiven Effekte. Und wenn Sie dem Autozulieferbetrieb, der jetzt gerade in Konkurs geht, und den Mitarbeitenden da sagen wollen, gucken Sie mal, hier ist unter Umständen schon bald die neue Wachstumsindustrie, wo auch diese Jobs und diese Fähigkeiten gefragt sind, die entsteht gerade, dann müssen wir diese Sachen bei uns zu Hause machen. Zu Hause heißt natürlich irgendwie Europa im weitesten Sinne. Ansonsten kriegen wir diese positiven Effekte etwa auf industrielles Wachstum, auf Innovation eben nicht.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Inflation oder beziehungsweise den hohen Preisen und den sozialen Problemen, die davon verursacht werden. Und zwar gibt es einen Vorschlag, wie das abgefedert werden kann, von der Ökonomin Isabella Weber von der University of Massachusetts Amherst. Die hat sich auch mit Inflation beschäftigt und ihrem Einfluss auf die extremen Tendenzen in der Politik. Und sie vertritt die These, dass die Inflation künstlich verstärkt wird, weil Unternehmen wissen, dass sie höhere Preise verlangen können und davon dann profitieren. Und sie fordert zeitlich begrenzte strategische Preiskontrollen, vor allem wenn die Inflation gerade am Kommen ist. Also dass der Staat Grenzen setzt, wie viel Unternehmen profitieren können von höheren Preisen. Könnte damit eine gesellschaftliche Radikalisierung aufgehalten werden?
Da sind viele Fragen letztlich, die da verpackt sind. Ich versuche es mal so zu sagen, dass die, sollte es klare Anzeichen, klare Beweise dafür geben, dass in bestimmten Sektoren die Marktmacht einzelner Unternehmen so groß ist oder es da Absprachen gibt zwischen Unternehmen, dass dort eine Preispolitik gemacht wird, die sozusagen wettbewerbsverzerrend ist und gegen Wettbewerbsregeln ist, dann gibt es auch schon heute Grund, dort über die Wettbewerbsaufsicht einzugreifen. Ich würde auf der anderen Seite davor warnen, jetzt, sagen wir mal, staatliche Eingriffe in Preise für all die Millionen Dinge, die es da draußen gibt, zur Regel zu machen. Also welcher Beamte, welche Bürokrat und Bürokratin, wer weiß schon ganz genau, was der richtige Preis ist. Wir wissen aus der Geschichte, sag mal so, dass dieser Ansatz, dass der Staat irgendwie den richtigen Preis für irgendwas setzt, wenn er eher, ich sag mal, wir eher auf dem Weg in Richtung Venezuela uns befinden, wo es dann große Knappheiten gibt, weil bestimmte Güter einfach nicht mehr angeboten werden. Und dann gibt's auch einen Preis, den wir dann alle zahlen, nämlich, dass wir ewig anstehen, um gewisse Dinge zu bekommen. Also ich wäre sehr vorsichtig, was, sagen wir mal, eine Politikregel angeht, die sagt, dass wo immer die Preise steigen, jetzt der Staat dann sagt, die Preise dürfen nicht mehr steigen.
Also als Ausnahmeregelung für die Extremfälle?
Also die ganze Sache kommt ja aus der Gaskrise, wo wir etwas mit einer Kommission ja auch in Deutschland ein sehr sinnvolles Modell, was sich ja dann auch bewährt hat, wir sind ja gut durch diese Gaskrise gekommen, gemacht hat, indem wir Anreize sowohl zum Sparen gegeben haben, aber gleichzeitig gesagt haben, ab einem gewissen Punkt sind die Preissteigerungen halt abzufedern durch staatliche Mittel. Das halte ich nach wie vor für, das war ein richtiges Modell und das hat auch gut funktioniert. In einem Ausnahmefall, in einer relativ klar begrenzten Branche, gleichzeitig auch mit den Anreizen zum Sparen. Also ich würde das nicht verallgemeinern. Wenn man im Einzelfall wirklich gute Gründe hat, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass da ein ganz sensibler und auch sozial ganz sensibler Preis ist, wo es Wettbewerbsverzerrung gibt oder wo es ganz akute Notlagen, Knappheiten im Markt gibt, aus irgendwelchen Gründen, wie als uns Russland das Gas abgestellt hat, dann hat natürlich der Staat da auch Rechte, aber ich würde das nicht zur Politikregel machen.
Man könnte ja auch sagen, dass aktuell die Not in vielen Bereichen sehr groß ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, wie viele Menschen zur Tafel gehen.
Wir haben ja gerade schon gesagt, die Inflation ist in der Auffassung, glaube ich, aller Institute und auch aller Zentralbanken rückläufig. Das heißt, wir werden wieder Inflationsraten haben, die wir auch gerne hätten, nämlich so 1-2%. Also das halte ich jetzt nicht für den, sag mal, politisch die ganz große Aufgabe fürs nächste Jahr. Wenn wir in der Tat, müssen wir auch gucken, die Bevölkerung ist stark gewachsen. Ich würde das eher, sagen wir mal, als natürlich als sozialpolitische Herausforderung sehen, aber jetzt nicht keine Begründung dafür, dass wir in die Preisbildung in einer Marktwirtschaft eingreifen.
Wir sind jetzt gerade schon bei der staatlichen Steuerung und der Frage, wie viel macht der Staat? Ich will jetzt zum Schluss nochmal fragen, was wäre wirtschaftspolitisch das, worauf sich die nächste Bundesregierung fokussieren sollte, um dieses Wirtschaftswachstum, für das sie werben, hinzukriegen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es allen Menschen zugutekommt?
Ich würde es mal so unterteilen. Es gibt Dinge, die die nächste Bundesregierung unbedingt machen muss, die kein Geld kosten. Und es gibt Dinge, die die nächste Bundesregierung unbedingt machen muss, die Geld kosten. Und bei denen, die Geld kosten, muss man sich dann überlegen, wie wir sie finanzieren wollen. Aber ich fange mal mit denen an, die kein Geld kosten. Dazu gehört, also ich nehme auch bewusst das Wort von der Kettensäge in den Mund. Kettensäge an alles, was Bürokratismen, Ineffizienzen, digitale Rückstände bei der Digitalisierung. Ich würde auch viel zu weitreichende Datenschutzregelungen da überhaupt nicht mehr ausnehmen. Dazu gehört auch Dinge wie Arbeitsanreize zu setzen für ältere Mitbürger. Wir werden älter und es ist, ich sag mal, im weitesten Sinne wirklich eine Milchbubenrechnung, einfach zu sagen, wenn wir älter werden, weil unsere Lebenserwartung steigt, dann sollten wir uns darüber freuen und sagen, hurra, wir leben länger. Und auch so ehrlich sein, okay, das hat dann auch Rückwirkungen darauf, wie wir unsere Sozialsysteme, Stich das Rentensystem, betrachten müssen. Wir werden dann wahrscheinlich auch länger arbeiten müssen. Und dann haben wir ein Steuersystem, was es aktuell sehr unattraktiv macht, unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern noch, dass sie noch arbeiten. Also das kostet alles kein Geld, das müssen wir alles machen. Und dann gibt es Dinge, die kosten Geld. Das ist zum einen die Verteidigung. Und da werden wir viel Geld in die Hand nehmen müssen. Wir reden, also es ging bis vor kurzem immer noch um 2% des Bruttoinlandsprodukts. Wir werden eher Richtung 3-4% gehen. Und wenn wir 2% mehr in die Hand nehmen müssen, dann müssen wir gucken, dass wir daraus auch möglichst viel Wachstum, Innovation, Technologie bekommen. Wie gesagt, das ist nicht alles, es geht nicht nur um Munition, sondern es geht um Hochtechnologie. Das ist der Konflikt. Die Konflikte von morgen sind Hochtechnologiekonflikte. Wir werden unsere Infrastruktur massiv verbessern müssen. Das weiß jeder, der mal Bahn gefahren ist in letzter Zeit. Wir sind bei der Digitalisierung zurück und wir haben immer noch eine Herkulesaufgabe mit der Energietransformation. Und all diese Sachen werden Geld kosten und das werden wir nicht durch Sozialkürzungen finanzieren können. Einfach von den Beträgen her, das ist Augenwischerei, dass wir einfach nur das Bürgergeld kürzen und dann können wir uns auf einmal Verteidigungsausgaben von 3% des BIP leisten. Das funktioniert nicht. Also ich kann es Ihnen gerne vorrechnen, aber es ist so weit entfernt von dem, was realistisch ist, dass es einfach keine ehrliche Politik ist, wenn man das immer wieder behauptet.
Und damit beugt man ja auch sozialen Unruhen vor.
Das ist der andere Punkt, den finde ich auch ein sehr starkes Argument. Selbst wenn es möglich, also wenn Sie es, ich sag mal so, wenn Sie das kurzfristig machen wollen, und Sie, dann müssen Sie, es gibt einen Posten im Bundeshaushalt, das sind etwa 120, 130 Milliarden im Jahr. Und das ist ungefähr so die Größenordnung. Wir werden vielleicht 80 Milliarden, 90 Milliarden mehr ausgeben. Also wir müssen irgendwo 80 bis 90 Milliarden finden pro Jahr. Der einzige große Batzen im Bundeshaushalt, wo so viel Geld da ist, ist in der Tat, sind die verschiedenen Töpfe des Sozialhaushalts. Also wenn Sie da kurzfristig etwas mobilisieren wollen, was ich nicht sage, dass wir sollten. Ich sage, wir sollten das über Kredit finanzieren. Trotzdem müssen wir mittelfristig unser Sozialsystem reformieren, gerade die Rente. Dann geht das nicht ohne maximale soziale Verwerfungen. Und dann sind wir in einer Situation, in der wir als Land eigentlich stark sein wollen, weil wir in dieser neuen Sicherheitslage sind, weil wir in dieser Bedrohungslage sind, dann machen wir uns schwach von innen. Also da gibt es, glaube ich, ein gutes Argument auch zu sagen, sowas muss man glätten und dafür haben wir auch ausreichend fiskalischen, also Spielraum, um das zumindest kurzfristig über Kredit zu finanzieren. Langfristig über die nächsten 10 Jahre gedacht, müssen wir natürlich irgendwo den Platz im Haushalt finden und umschichten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Steuern erhöhen.
Ich konnte sprechen mit dem Ökonomen Moritz Schularik über die Wirtschaftslage, Radikalisierung in der Gesellschaft und wie wir die glätten können. Vielen Dank, Herr Schularik, für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Zeit.